Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, unser Predigttext heute Morgen steht im Jakobusbrief, dort im 5. Kapitel. Das heißt, leidet jemand unter euch, der bete. Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen. Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen, und der Herr wird ihn aufrichten, und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Ein schöner Gegensatz, liebe Schwestern und Brüder. Wenn es jemandem schlecht geht, bete. Wenn es doch gut geht, singe Psalmen. So einfach kann die Welt sein. Und irgendwo entspricht es ja auch der Realität. Wer kennt nicht die Szene, die manchmal auch verfilmt wird, wo aus einem Operationssaal der Herr Doktor mit ernster Miene herauskommt und sagt, es tut mir leid, ich bin mit meiner Kunst am Ende, jetzt hilft nur noch beten. Und dann sitze ich immer da, wenn ich den Satz höre, jetzt hilft nur noch beten, und denke, hättest vielleicht früher damit anfangen sollen. Nicht erst, wenn die eigenen Möglichkeiten erschöpft sind. Nicht erst, wenn du deine eigene Hilflosigkeit siehst. Wäre vielleicht dein Tipp gewesen. Aber gut, selbst wenn dieser Doktor in Weiß in dem Moment sagt, jetzt hilft nur noch beten, es ist ein gutes Zeichen. Ihr könnt ja auch rauskommen und sagen, ich kann nichts mehr tun. Ist so. Und damit zeigen, dass er selber wohl auch keine große Beziehung zum Herrgott hat. Beten und Psalmen singen. So ein schöner Gegensatz, den Jakobus da aufbaut. Im Judentum ist es ein bisschen komplexer. Dort ist eigentlich für jede Lebenssituation, für jeden Moment des Lebens auch ein Psalmwort vorhanden. Und so in den traditionellen jüdischen Geschichten, die ja in der Regel auch oftmals lustig sind, gibt es die eine, wo eine Frau zum Rebbe kommt und sagt, Rebbe, habe ich solche Halsschmerzen? Was kann ich tun? Und der Rebbe sagt, geh nach Haus und sprich Tefillin, bete Psalmen. Sie geht nach Hause, spricht die Psalmen, wird gesund. Wochen später hat sie Bauchschmerzen. Sie geht wieder zum Rabbi und sagt, Rebbe, habe ich Bauchweh. Was soll ich tun? Der Rebbe sagt, geh nach Haus, setz dich hin und sprich Tefillin. Bete, singe, sein. Worauf sie antwortet, na Rebbe, kann wohl nicht sein. Tefillin helfen bei Halsweh, bei Bauchweh muss was anderes sein. Und schon sind die Psalmen, ist das Gebet und ist der Gesang instrumentalisiert und wird wie eine Tablette, die falsch verordnet wurde, eingeordnet. Leidet jemand unter euch, der bete? Das tun wir. Das tun wir gern, wenn es schlecht geht, und da tun wir es automatisch. Da legen wir unserem Herrgott das vor die Füße, was uns belastet, was uns schmerzt. Das braucht man, glaube ich, niemandem zu sagen. Aber bei dem anderen ist jemand guten Mutes, so singe er Psalmen, da schaut es schon anders aus. Dabei ist es ja ein ungeheurer Reichtum. Man muss sich's ja vorstellen. Seit über 2500 Jahren erklingen auf dieser Erde tagtäglich die Psalmen zum Lobgesang Gottes. Als jüdische Tradition und auch in der christlichen Tradition. In den Klöstern werden sie mehrmals täglich gesungen. In manchen Orten muss der ganze Psalter einmal am Tag durchgebetet, durchgesprochen, durchgesungen werden, in anderen einmal in der Woche. Das ist etwas, was Menschen mit Gott verbindet seit so, so langer Zeit. Ich gebe ja zu, in unseren Gottesdiensten ist es vorhanden, aber stark verkürzt. Wir beten tatsächlich keinen ganzen Psalter durch, auch keinen einzelnen ganzen Psalm, aber wenn wir den Introitus singen, so stehen wir doch in der Reihe derer, die durch die Zeiten hindurch die Psalmen erklingen lassen. Und selbst das steht auf dem Prüfstand. Vor etlichen Jahren ist schon mal überlegt worden, auch in unserer bayerischen Landeskirche, weil ja die Fähigkeit, sich mit Altem auseinanderzusetzen oder zuzuhören, zunehmend zurückgeht, die Gottesdienste aufs, in Anführungszeichen, Wesentliche zu verkürzen und die Liturgie rauszuschmeißen. Das konnte man vor 8, 9 Jahren noch abwenden. Aber interessanterweise ist vor 14 Tagen auch eine Umfrage gekommen in allen Kirchengemeinden. Wie haltet ihr das mit den Psalmen? Werden sie da gesungen, gesprochen oder sind sie weg? Und da höre ich schon wieder die Nachtigall trapsen, dass da versucht wird, durch eine Gottesdienstreform uns aus dieser Kette des Lobgesang Gottes herauszunehmen. Ich hoffe sehr, dass ich mich täusche. Weil gerade im Gebet und in den Psalmen, da ist ja der Spiegel all dessen drin, was uns Menschen widerfahren kann. Wenn wir fröhlich sind, wenn wir glücklich sind, wenn wir traurig sind, wenn wir verzweifelt sind, wenn wir mutig sind, wenn wir ängstlich sind, alles lässt sich in den Psalmen finden, alles lässt sich im Gebet aussprechen und vor Gott bringen. Und solchen Reichtum würde ich ungern, sehr, sehr ungern aufgeben. Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Das ist die Stelle, in der die Krankensalbung ihre ursprüngliche Form findet. Bei unseren katholischen Geschwistern wird sie nach wie vor durchgeführt. In manchen Gemeinden und Richtungen in unserer Kirche hat sie auch wieder Eingang gefunden. Und man muss eben auch an dem Punkt genau hinschauen. Weil landläufig ist aus der Krankensalbung was geworden? Die letzte Ölung oder wie später sagen, der letzte Ölwechsel. Erst wenn es dahin geht, dann dieses letzte Mittel. Sind wir schon wieder bei dem, jetzt hilft nur beten. Und es hat sich dann auch umgekehrt. Wenn also die Krankensalbung ihren Platz hat und zur letzten Ölung wird, dann ist auch klar, wer die Ölung kriegt, der stirbt bald. Das mag ja auch immer wieder so gewesen sein, aber es war nicht der ursprüngliche Sinn. Der ursprüngliche Sinn ist tatsächlich, wenn ich krank bin, dass ich weiß, dass es Menschen gibt, die für mich und über mir beten, die versuchen, die Verbindung zwischen Gott und mir zu verstärken, dass mein Leben in Erfüllung geht auf dieser Welt oder auf der anderen. Und diese Krankensalbung ist auch ein Akt der Zärtlichkeit Gottes. Es gibt viele Bereiche, wo Gott und Mensch sich berühren. Und das Zeichen des Kreuzes mit dem Krisamöl auf der Haut zu spüren, tut der Seele gut, bringt sie weiter auf den einen oder den anderen Weg. Ich weiß, wir Evangelischen tun uns hart mit solchen Zeichenhandlungen. Das ist unserer Geschichte geduldet, weil wir durch die Reformation alles, was nicht tatsächlich gesprochenes Wort oder gesungenes Wort ist, in die zweite Reihe geschoben haben. Aber es ist auch noch ein größeres Entdeckungsfeld für uns, diese nicht nur rein kognitiven Dinge, sondern auch das Gefühlsmäßige in der Beziehung zwischen Gott und Mensch wieder zu entdecken. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Jakobus sagt tatsächlich die Wahrheit. Wir kennen ja die Situationen, wo es dann trotzdem heißt, naja, wir haben alles getan, wir haben gebetet und doch ist dein Leben zu Ende gegangen. Man hat das Gebet jetzt geholfen oder hat es nicht geholfen? Es hilft immer. Ich erlebe es im Laufe der Jahre immer wieder, wie ein Psalm oder das Gebet aufrichtet, auch wenn es hinausgeht. Im letzten Jahr bin ich rüber ins Stellenhaus, weil eine alte Dame im Sterben lag. Der Sohn war da. Sie war bei Bewusstsein. Und wir haben miteinander den 23. Psalm gebetet. Und als er fertig war und ich ihr den Segen gegeben habe, konnte sie ganz friedlich gehen. Es hat keine 2 Minuten gedauert. Könnten wir jetzt sagen, hat es geholfen? Es hat geholfen, den Weg zu gehen. Dieses Wort, dieser Psalm war für sie die Brücke aus dieser Welt in die Welt Gottes hinein. Und es ist kein Widerspruch zu dem Satz, dass das Gebet des Glaubens und der Psalm einen Menschen aufrichtet, auch wenn er liegt und gehen muss. Es geht ja in erster Linie auch um das Aufrichten und Stärken der Seele. Wenngleich es auch andere Erfahrungen gibt, dass nicht nur die Seele, sondern auch der Körper sich wieder aufrichten können. Weil letztlich ja kein Gebet unter der Decke hängen bleibt, sondern ankommt. Wichtig ist, und da schreibt der Jakobus ja nicht einfach nur Gebet. Weil Gebet ist immer ganz schnell in der Gefahr, ein Gebittel und ein Gebettel zu werden. Und man betet ja und bittelt und bettelt ja manchmal nicht unbedingt um sinnvolle Dinge. Jakobus sagt, es geht um das Gebet des Glaubens. Nämlich das Gebet, das wirklich aus den Tiefen des Herzens und aus der Tiefe der Seele kommt. Schließlich ist ja unsere Beziehung zu Gott eine Herzensangelegenheit und kein Verstandesunternehmen. Freilich erhoffen wir uns von einem Gebet, auch wenn es das Gebet des Glaubens ist, das aus der Tiefe des Herzens kommt, dass Hilfe kommt. Also eine Veränderung der äußeren Situation hin zum Guten. Das ist legitim, aber ich denke tatsächlich, noch wichtiger ist die innere Wirkung, nämlich das, was Jakobus auch schreibt, dass die Seele aufgerichtet wird. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Denn Gott will hören, dass wir ihn suchen. Will hören, dass wir offen für ihn sind. Will spüren, dass in unserem Herz ein Platz für ihn ist. Damit er dort eben auch das ausräumen kann, was wir Menschen anrichten. Und nichts anderes ist die Sünde. Bekennt also einander eure Sünden, schreibt der Jakobus. Betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Gibt er wieder eine Anleitung, wie auch Christen miteinander umgehen können und sollen? Man muss sich das mal so vorstellen. Tatsächlich, eine solche innere Offenheit füreinander und ein solches großes Vertrauen. Er sagt ja nicht, beichtet dem Pfarrer eure Sünden, sondern bekennt einander eure Sünden. Es muss dafür ein Vertrauen zwischen Menschen da sein, dass man wirklich aufmacht und sozusagen die seelischen Karten auf den Tisch legt, sich verwundbar macht. Wenn man ehrlich ist, hat man ja auch immer Ängste. Wenn man von seinem Innersten etwas preisgibt, ob es nicht 3 Tage später als Dorftratsch durch die Gegend galoppiert. Wie viel Vertrauen schenken wir Menschen einander? Jakobus setzt es voraus. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Gesund an Leib und Seele? Ja. Gesund aber auch am Vertrauen zueinander. Man erlebt es im Laufe der Zeiten immer wieder. Ich habe vor vielen, vielen Jahren in meinem 2. Pfarrkapitel, damals in Fürstenfeldbruck, mich oft mit den Kollegen unterhalten. Und wenn man sich unterhalten hat, haben sie immer nur ihre Erfolge, ihre tollen Veranstaltungen, alles, was gut lief, aufgezählt. Und es waren doch einige dabei, die mühselig und beladen schienen. Aber sie haben alle in dieses Konzert eingestimmt, wie toll sie, wie toll ihre Gemeinden sind und wie wunderbar man vor allen anderen Kirchengemeinden hier auf dem Weg der Kirche ist. Bis dann der eine oder andere an den Rändern seiner Kräfte angekommen war und krank wurde. Gesund wird man durch Offenheit. Gesund wird die Seele, dass man sich gegenseitig das, was belastet, auch hinhalten kann und die Vergebung für das hört, was schiefgelaufen ist. Wenn man alles in sich reinfrisst und einen schönen Schein nach außen erstrahlen lässt, das führt zur Krankheit. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist, sagt der Jakobus. Der Gerechte muss kein Sündenfreier sein. Der Gerechte, den Jakobus hier meint, das sind du, das bin ich, das sind die, die ihr Vertrauen in Gott setzen, die wissen, dass Jesus Christus in ihrem Leben seinen Platz hat. Es vermag viel, wenn es ernstlich ist. Dieser Satz sagt aber auch, es vermag nicht alles, was ich mir gerade wünsche, aber es vermag alles, was in Gottes Sinn und in seinem Willen liegt, zum Heil für die Menschen. Wie gesagt, kein Gebet, kein einziges, bleibt unter der Decke hängen. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.